ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Esther Groh, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Esther Groh ist eine Meisterin der Vernetzung. Seit 2014 veranstaltet die studierte Betriebswirtin Hauskonzerte der eigenen Art. Denn sie finden nicht in der kleinen Stube, sondern in der eigens dafür freigeräumten Wohnhalle statt. Über 3 Etagen verteilen sich bis zu 90 Zuschauer und erleben hoch oben auf dem Feldberg in Oberreifenberg ausgesuchte Konzerte und seit kurzem auch literarische Lesungen. Und der Star der meisten Abende ist ein stattlicher Bösendorfer Konzertflügel, der den 6 Meter hohen Raum spielend klanglich erbeben lässt, aber auch ruhige Töne anschlagen kann. Und wenn es dann im Nachhall gemütlich wird bei Wein und vegetarischem Buffet, dann kann man die Künstler auch mal persönlich kennenlernen. Nahezu 90 Konzerte fanden so in den letzten 10 Jahren statt, mit Musikern, die sich sehen lassen können. Und der Versuch, diesen Erfolg nun auf die Literatur zu übertragen, ist nicht wagemutig, sondern folgt einem erprobten Konzept. Immer nur das Beste. Darüber wollen wir reden. Guten Tag, Esther Groh.
Guten Tag.
Fangen wir mal an mit Ihrer Person. Wo kommen Sie her?
Ich komme ursprünglich aus dem Rheingau, da bin ich zumindest aufgewachsen, geboren mal in Wiesbaden. Dann bin ich in meiner mittleren Jugend ein bisschen herumgekommen, habe in London und in Süddeutschland studiert und bin dann nach ein bisschen Kreiseln irgendwann hier im Taunus wieder gelandet und habe mich auf den großen Feldberg gesetzt.
Also das Rhein-Main-Gebiet würden Sie als Heimat bezeichnen?
Ja, doch schon. Das merkt man so richtig erst, wenn man fortgeht. Als junger Mensch ist es ja einem oft zu eng, wo man herkommt. Und mich zog es dann tatsächlich nach ungefähr 7, 8 Jahren Abwesenheit nach dem Abitur irgendwann dann auch wieder in die weitere Heimat. Und das ist das Rhein-Main-Gebiet für mich. Also so der Großraum Wiesbaden-Frankfurt.
Nach dem Abitur haben Sie ja erstmal einen Weg eingeschlagen, der nicht unbedingt zur Musik führt und zur Literatur schon gar nicht. Sie haben Betriebswirtschaft studiert. Wie kam es dazu?
Na, das waren so ein bisschen, ich will mal sagen, das Drama des begabten Kindes. Ich hatte viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, aber nicht die eine große Sache, wo ich dachte, das muss es sein. Es gibt ja Menschen, die haben ein großes Talent, eine Begabung oder auch ein Ding, für das sie brennen. Und dann ist immer klar, der und der wird einmal dieses und jenes machen. Und dann gibt's die Leute, die haben eine mehr oder weniger breite Begabung und wissen dann gar nichts damit anzufangen. Und ich als junger Mensch dachte irgendwie, naja, nichts davon ist so herausragend, dass das unbedingt entwickelt werden muss. Und ja, dann machst du mal Betriebswirtschaft. Damit kann man in jedem Unternehmen der Welt arbeiten und dann wird sich schon was finden.
Und Sie haben dann ja auch in Unternehmen der Welt gearbeitet, in großen Unternehmen. Wie ist die Musik, wie ist die Literatur nebenbei bedient worden?
Na, die ist immer als großes Interesse, als Hobby mit hergelaufen. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem mir das nahegelegt wurde. In meinem Elternhaus gab es Musik, da gab es sehr viele Bücher. Und das war eigentlich auch das, wofür man sich so recht eigentlich interessierte. Das ist eine sehr zweigeteilte Welt, aus der ich komme. Das ist die Welt des Broterwerbs auf der einen Seite. Da macht man halt irgendwas, um Geld zu verdienen. Und dann gibt's die Welt, die einen eigentlich interessiert. Das ist die der Töne und der Worte. Und das habe ich erstmal als junger Mensch sehr unhinterfragt übernommen. Aber gleichzeitig haben mich Bücher und Musik auch überall hin begleitet. Also mein Studium fing irgendwie an mit der Markteinführung der CD-Player. Und ich hatte dann, irgendjemand hat mir einen tragbaren CD-Player geschenkt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann immer so in den Schallplattenabteilungen herumgekramt habe, ob es irgendwo irgendwelche reduzierten CDs gibt. Und so ist dann meine Sammlung ganz zufällig gewachsen mit den Dingen, die immer so im Sonderangebot waren irgendwo. Und auf eine ganz lustige Weise habe ich deswegen zu einer sehr unorthodoxen Mischung von Musikstücken eine ganz innige Beziehung dann als junger Mensch entwickelt.
Und war das von Anfang an schon klassische Musik oder gab es so eine Entwicklung aus einer popmusikalischen Begeisterung dann hin zu der ernsthaften Musik?
Nee, bei mir war es immer Klassik. Das ist einfach die Prägung durch mein Elternhaus. Meine Eltern haben ein bisschen selbst Musik gemacht, ein bisschen Klavier gespielt, ein bisschen gesungen und sehr viele Schallplatten besessen, die waren alle Klassik. Das war im Wesentlichen vor allem Mozart. Aber ich habe dann natürlich irgendwann mal in der Pubertät auch mal so eine rebellische Phase gehabt, wo ich mir gestattet habe, meine Eltern ein ganz klein wenig doof zu finden. Und dann plötzlich bin ich auf den Zug aufgesprungen, das, was dann irgendwelche Klassenkameraden damals alle hörten. Damals war gerade AC/DC der große Renner und alle hörten das. Und dann fing ich an, mir da Schallplatten zu kaufen. Und weil ich schon immer ein enzyklopädisches Interesse an den Dingen gehabt habe, habe ich mich dann auch, so gut man es damals ohne Internet konnte, damit beschäftigt, was sind das für Leute, wie heißen die, wo kommen die her, wie sehen die aus, welche Schallplatten gibt es. Dann habe ich mir auch alle Schallplatten gekauft, nicht nur irgendwelche. Dann habe ich festgestellt, oh, die kommen ja aus Australien, das ist ja ganz weit weg und da gibt es ja ganz andere Schallplatten von denen, also keine anderen Stücke, aber andere Cover. Und dann habe ich irgendwie mit meinem Taschengeld und mit irgendwelchen Kanälen, die ich da fand, Leute gefunden, die mir aus Australien Schallplatten von AC/DC mit anderem Cover mitgebracht haben. Eine sehr kurze, sehr intensive Phase, die meinen Eltern einiges abverlangt hat tatsächlich, die dann aber auch irgendwie relativ sang- und klanglos irgendwann wieder vorbei war.
Was ja vielleicht auch daran liegt, dass AC/DC mehr als ein Dutzend LPs mit 4 Griffen vollgespielt hat.
Das mag dazu beigetragen haben. Also ich habe dann schon auch in der Rock- und Popmusik andere Protagonisten entdeckt, die mich vielleicht mehr fasziniert haben. Die sind dann auch schon so undercover ein bisschen in meinem Leben mitgelaufen, aber sie spielen keine übergeordnete Rolle.
Sie waren in London, haben Sie gesagt. London ist ja eine Stadt, die unglaublich reizvoll ist, aber die man entdecken muss. Also es ist keine leichte Stadt, wo einem alles auf dem Silbertablett serviert wird. Man muss wissen, wann man wohin geht, sonst sitzt man um 11 Uhr in der Kneipe und es heißt Last Orders, bitte nach Hause gehen. Wie war London für Sie?
London war so eine Schatzkammer, so eine Schatzkiste für mich. Gerade auch in Bezug auf Musik gibt es da natürlich auch in der klassischen Musik oder besonders in der klassischen Musik einige Tempel, die man besucht und wo man den Göttern huldigt. Also ich bin ganz gezielt da auch in die Oper gegangen. Da gibt es das Royal Opera House, wo unfassbar reiche Menschen in Klamotten, die man sonst nur aus Märchenfilmen kennt, in Bentleys und Rolls Royces mit Chauffeuren vor die Tür gefahren werden. Und man denkt wirklich, man ist in einem Film. Und gleichzeitig kann man dann als Student sich an die Abendkasse anstellen und kriegt für damals 10 Pfund. Das war zwar furchtbar viel Geld für einen Studenten, aber sehr wenig Geld gemessen daran, dass so eine Opernkarte irgendwie 100 Pfund kostete. Man konnte dann für 10 Pfund dort Stehplätze kriegen und stand direkt hinter den ganz reichen Leuten auf den ganz teuren Sitzen und kann ihnen sozusagen in den Nacken atmen und hat eine fantastische Perspektive. Man darf dann auch, also das Londoner Opernhaus ist tatsächlich so klassisch gebaut, dass es da den Hintereingang gibt für die billigen Plätze. Da geht man in einer Seitengasse in einem engen Treppenhaus ganz nach oben in den dritten Rang und begegnet niemals den anderen Besuchern. Das sind nämlich die klassischen Dienstbotenplätze. Und es gibt den Haupteingang, wo die besser betuchten Leute reingehen und die Studenten mit den Stehkarten. Und das ist dann so ein geheimes Vergnügen, was man dann hat, wenn man dann da sein kann, wo diese Gesellschaft eigentlich nicht möchte, dass man hingehört und sich dann aus dieser Perspektive dem nähern kann. Das fand ich klasse als Studentin. Um das noch ein bisschen weiter auszuführen, es gibt ja nicht nur die Oper und in der war ich auch gar nicht so oft. Ich war dann mehr in so kammermusikalischen Veranstaltungen. Also in London gibt es zum Beispiel die Wigmore Hall. Das ist, denke ich, der berühmteste Kammermusiksaal der Welt. Das Mekka für Kammermusik. Und dort treffen sich alle, die irgendwie in dieser Welt was zu sagen haben. Dass ich später auch mal mich mit Kammermusik beschäftigen würde, wusste ich da ja noch nicht. Aber als ich diese Halle entdeckt habe, ganz zufällig, als ich ziellos mal durch diese Stadt streifte, habe ich sofort gemerkt, das ist ein ganz besonderer Ort.
Die Musik ist ja ähnlich universell vielleicht wie die Mathematik. Mit der Literatur ist es ein bisschen anders, da muss man dann Sprachkenntnisse haben. Hatten Sie genügend deutsche Bücher dabei oder haben Sie sich dann in die englische Literatur versenkt?
Das habe ich schon als Schülerin, da habe ich natürlich mich auch in der Schule schon viel mit Englisch beschäftigt im Leistungskurs. Ich habe tatsächlich als nach der 5. Klasse angefangen, englische Bücher zu lesen. Das habe ich irgendwie meiner Mutter zu verdanken, die dafür gesorgt hat, dass sobald ich angefangen hatte, in der Schule Englisch zu lernen, fuhr die Familie dann immer nach England in den Urlaub. Vorher war man traditionell nach Frankreich gefahren und jetzt switchte sie das um. Sie sagte, nein, das Kind lernt jetzt Englisch, jetzt muss es in das Land gehen und verstehen, dass das eine lebendige Sprache ist und dass man mit diesem Werkzeug Sprache auch was anfangen kann, nämlich sich verständigen. Und dann bekam ich in dieser frühen Zeit meine ersten Bücher. Das waren tatsächlich das, was in Deutschland unter Honey und Nanny bekannt ist von Enid Blyton, diese Internatsgeschichten. Und fing dann, ich glaube noch nicht nach der fünften Klasse, das war mir zu schwer, aber so ein Jahr später habe ich dann angefangen, da drin rumzulesen und mich dann echt tapfer durchgebissen und gemerkt, dass man nicht mit einem Wörterbuch Bücher liest, sondern dass man einfach so, wie man irgendwie ins kalte Wasser springt und dann Schwimmzüge macht. Man springt in diesen Text hinein und liest und hofft, dass sich dann irgendwann die Tür des Verstehens auftut. Und wenn man nicht gar zu hoch greift, dann funktioniert das ja auch mit einer Fremdsprache. Also das waren die Anfänge, die waren gelegt. Als ich nach England kam, dachte ich ja auch, dass ich ganz gut Englisch konnte. Ich habe ja eine Abiturprüfung in Englisch geschrieben und eine ziemlich ordentliche Note dafür bekommen. Und dann war ich da und wohnte da plötzlich und musste mit dem Klempner sprechen und mit dem Busfahrer und mit irgendwelchen Schalterbeamten oder so und dachte plötzlich, oh Mist, ich kann ja gar kein Englisch. Aber für die Bücher hat es dann schon gereicht. Insofern, ja, ich habe viele Bücher gelesen. Ich hätte viele betriebswirtschaftliche Lehrbücher lesen sollen. Die habe ich mir auch alle gekauft, weil man sie in der Bibliothek irgendwie nie gekriegt hat. Die waren immer ausgeliehen an Leute, die früher aufstehen als ich. Die habe ich aber alle nicht gelesen, sondern ich habe dann tatsächlich furchtbar viel Belletristik gelesen. So alles, erstmal alles, was der örtliche W.H. Smith, das ist so wie eine Bahnhofsbuchhandlung, hergegeben hat. Also so ganz viele Klassiker.
England ist eine große Wirtschaftsnation gewesen zumindest. Der Kapitalismus wurde dort erfunden. Es ist eine große Kulturnation. Was uns aber so landläufig an den Engländern am meisten auffällt, ist ihr Humor. Und dieser englische Humor, fangen Sie da was mit an?
Total. Das ist sicherlich ein Teil, der meine England-Liebe auch begründet hat. Diesen britischen Humor, den, als ich den zum ersten Mal gehört und begriffen habe, habe ich irgendwie gedacht, ja, die meinen mich.
Wir hören jetzt eine Musik, die so ein bisschen dahin passt. The Green-Eyed Dragon, interpretiert von dem Bariton Konstantin Krimmel, am Klavier begleitet von Doriana Chakarova. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Das Stück ist einfach unglaublich lustig, sehr englisch, englischer Humor eben. Ich glaube, man kann den Text ganz gut verstehen. Insofern erschließt sich das ein bisschen beim Zuhören. Es ist so eine Kinderabzählreimgeschichte von irgendeinem bösen Drachen und einer Prinzessin und einem König. Und der Drache, der frisst irgendwie Hundewelpen, kleine Kinder und noch irgendwas. Die Musik ist witzig. Es ist aber vor allem verbindet mich mit dem Stück, dass es in unserer Konzerthalle, in unserem Wohnzimmerkonzertsälchen aufgezeichnet worden ist von uns selbst, als wir in der Pandemie, die ja noch nicht so lang zurückliegt, keine öffentlichen Konzerte mehr machen konnten, sondern nur noch Geisterkonzerte, wie man das damals nannte, die wir dann über YouTube gestreamt haben, damit A, die Künstler was zu tun hatten und B, auch unsere Musikfreunde nicht ganz ohne frische Musik bleiben mussten.
Dann hören wir jetzt The Green-Eyed Dragon, Konstantin Krimmel und Doriana Chakarova.
Once upon a time lived the fair princess most beautiful and sharp. Her father the king was a wicked old thing with manners most alarming. And always on the front of mat a most ferocious dragon sat. It made such an awful shrieking noise, so all you little girls and boys beware. Take care of the green-eyed dragon with the 13 tails. He'll feed with greed on little boys, puppy dogs, and big fat snails. Then off to his lair each time he'll rack, and each of his 13 tails he'll whack. Beware, take care, and creep off on tippy toes.
Then hurry up the stairs and say your prayers and duck your heads, your pretty curly heads beneath the clothes, the clothes, the clothes. That dragon, he lived for years and years, but he never grew much thinner. For lunch he tried a policeman pie or roast and pea for dinner. One brave man went round with an axe and tried to collect his income tax. That dragon, he smiled with finished glee, then sadly murdered. Take care of the green-eyed dragon with the 13 tails. He'll feed with greed on little boys, puppy dogs, and big fat snails. Then off to his lair each time he'll drag an each of his 13 tails he'll whack. Beware, take care, and creep off on tippy toes. Then hurry up the stairs and say your prayers and duck your heads, your pretty curly heads beneath the clothes, the clothes, the clothes. That dragon went down to the kitchen one day where the fair princess was baking. He ate by mistake some rich plum cake which the fair princess was making. That homemade cake he could not digest. He moaned and he groaned. And at last went west. And now his ghost with bloodshot eyes at midnight clangs his chain. And cries. Beware, take care of the green-eyed dragon with the 13 tails. He'll feed with greed on little boys, puppy dogs, and big fat snails. Then off to his lair each time he'll drag, and each of his 30 tails he'll whack. Beware, take care, and creep off on tippy toes. Then hurry up the stairs and say your prayers and duck your heads, your pretty curly heads beneath the clothes, the clothes, the clothes.
The Green-Eyed Dragon, interpretiert von Bariton Konstantin Krimmel und Doriana Tschakarowa am Klavier. Sie hören HR2 Doppelkopf, weiterhin Gast ist Esther Groh, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben über ihre Person gesprochen, kommen wir jetzt mal dahin, wo es eigentlich hingehen soll, nämlich zur Musik. Wie viel Musik hören Sie so am Tag?
Das ist eine ziemlich gemeine Frage tatsächlich, weil man würde ja annehmen, dass jemand, der sich mit Musik beschäftigt, der sie aufführt, der sie veranstaltet, auch dauernd hört. Interessanterweise hat sich das in dem Moment, wo wir anfingen, selbst Musik zu veranstalten, total verändert. Ich habe früher sehr viel Musik gehört, Radio sowieso, das tue ich auch heute noch, aber ich habe auch ganz gezielt, aber selbstverständlich, oder natürlich BBC Three. Ich habe sehr viel Musik gehört. Ich habe eine für damalige Verhältnisse riesige CD-Sammlung gehabt. Also die von den Anfängen habe ich ja gerade erzählt. Und diese paar Sonderangebots-CDs, die ja dann zum Glück auch immer günstiger wurden, haben viele, viele Brüder und Schwestern gefunden. Ich habe sogar einen Schrank dafür gebaut. Man konnte ja damals nicht wissen, dass man das alles irgendwann nur noch streamt. Aber tatsächlich, je mehr ich mich, ich sag's mal, beruflich mit Musik beschäftigt habe, indem ich eben Konzerte veranstalte, desto weniger Impuls hatte ich, so einfach rein zum Vergnügen Musik zu hören, weil man hört sowieso so viel Musik dauernd. Ich bekomme sehr viele Zuschriften von Künstlern, Angebote, Konzertvorschläge, da ist dann auch immer irgendein Referenzmusikbeispiel dabei. Man hört also den ganzen Tag dauernd irgendwelche Sachen durch und das reine zum Spaß Musik hören ist dabei tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwann auch einfach gern Stille möchte, weil im Kopf so viel drin ist.
Wie hat man sich das vorzustellen? Sie haben ein Angebot an Konzertmöglichkeiten, einmal im Monat vielleicht, und besetzen die dann mit Leuten, die sich bei Ihnen bewerben? Oder gehen Sie auf die Suche, gehen Sie zu anderen Konzerten, sprechen Sie Leute an, schreiben Sie Künstler an? Wie groß müssen die sein oder wie klein dürfen sie sein, um bei Ihnen aufzutreten? Wie funktioniert das?
Naja, von allem ein bisschen, kann man sagen. Und wie groß oder wie klein, wer will das beurteilen? Größe von Künstlern ist ja am Ende erstmal ein Marktkonstrukt. Ein großer Künstler ist einer, den alle kennen und der viel Geld verdient. Am besten ist es, wenn er tot ist, dann ist er am allergrößten. Tatsächlich hat sich das aber so entwickelt. Als wir angefangen haben, kannten wir keinen. Weil es plötzlich diese Konzerte gab, habe ich angefangen, eine Webseite zu basteln und so ein bisschen sichtbar zu werden. Und kaum war meine Website 4 Wochen online, habe ich die erste E-Mail von Profimusikern aus dem Klassikbereich bekommen, die sich bei mir vorgestellt haben und angefragt haben, ob es eine Konzertmöglichkeit gibt. Also es läuft tatsächlich sehr viel über Anfragen, die ich bekomme. Und dieses Netzwerk ist mit einer fast unheimlichen Geschwindigkeit gewachsen und hat sich verzweigt. Das funktioniert natürlich in unserer online vernetzten Welt heute auch super. Das wäre vor 20, 30 Jahren gar nicht gegangen. Ich glaube, ich hätte früher sowas auch nicht aufziehen können, weil ich die Möglichkeiten nicht gehabt hätte, so viele Kontakte zu knüpfen. Zumal da auf dem Land, wo wir wohnen, da kommt ja auch niemand am Gartenzaun vorbei und klingelt und sagt, darf ich mal ein Konzert bei Ihnen spielen? Aber wenn Sie online sichtbar sind und haben ein Thema, dann baut sich ganz automatisch irgendwann auch eine Reputation damit auf. Der eine sagt es dem anderen, beziehungsweise man muss es eben heute nicht mehr erzählen, sondern man sieht es auf Facebook oder ein Künstler schreibt auf seine eigene Website, wo er auftritt. Das nehmen dann auch seine Kollegen und Freunde wahr. Und beinahe wie von selbst, wobei ich sage sehr bewusst beinahe, denn da steckt schon auch sehr, sehr viel Arbeit drin, die man investiert, wächst aber ein Netzwerk von Menschen, die man kennt und die anfragen. Und ich glaube, von den jetzt an die 90 Konzerten, die wir mittlerweile auf dem Protokoll haben, sind vielleicht keine 10 gewesen von Künstlern, die ich angefragt habe, sondern die kamen letztlich alle zu uns.
Also es könnte auch sein, dass Größen wie Igor Levit beispielsweise über einen persönlichen Kontakt tatsächlich irgendwann mal bei Ihnen am Flügel sitzt.
Vom Kaliber her ist das absolut denkbar. Da sind auch Kollegen von ihm da gewesen, die sicherlich in derselben Liga spielen. Insofern ja. Ob es jetzt Herr Levit wäre, da müssen Sie ihn fragen, weil das funktioniert eben tatsächlich so. Natürlich bieten wir eine Bühne für seriöse Konzerte. Insofern, das ist keine Hobbyveranstaltung, auch nicht für die Künstler, die kommen. Die verdienen alle damit ihren Lebensunterhalt. Und jedes Konzert, was bei uns gespielt wird, wird auch so ernst genommen wie eins, was Sie in der Elbphilharmonie geben oder in der Alten Oper hier. Also da gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Wer zu uns spielen kommt, der hat ja auf irgendwelchen verschlungenen Wegen davon erfahren, dass es uns gibt und findet Gefallen auch an diesem besonderen Format. Denn das ist ein ganz eigenes Format. Sie sitzen in einem Raum, der normalerweise ein Wohnraum ist, auch wenn er recht groß ist. Sie haben auch als Künstler auf der Bühne ganz engen Kontakt mit dem Publikum, also zum Teil fast Körperkontakt. Also wenn Sie zum Beispiel bei einem Klavierabend da steht, haben Sie nicht nur die Bestuhlung vor der Bühne, sondern auch hinter dem Pianisten in seinem Rücken steht eins unserer Sofas und auch da setzen wir 3 Gäste drauf. Und je nachdem, wie lang deren Beine sind und wie ausladend die Bewegung des Pianisten, wenn er auftritt, kommen die sich dann schon mal in die Quere und das muss man alles wollen und mögen und dann funktioniert es gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Musiker haben tatsächlich ein großes Interesse daran, auch von Zeit zu Zeit mal diesen ganz engen Kontakt mit dem Publikum zu haben, weil auch die sitzen ja sonst in so herkömmlichen Konzertsälen sehr isoliert. Die sitzen sehr weit oben, sehr weit weg, nehmen das Publikum mehr oder weniger verschwommen wahr. Also wenn sie noch so angestrahlt werden von einem Bühnenscheinwerfer, dann sehen sie da ja nur noch so einen hellen Nebel und so ein paar Punkte. Und das ist sehr abstrakt. Das gibt einem zwar einen gewissen Schutz auch, man ist nicht so ganz nah dran. Niemandes stechender Blick bohrt sich in einen und verunsichert einen. Aber es ist auch abstrakt. Man spielt für so eine amorphe Masse. Bei uns kommen sie in den Raum und sehen auch ziemlich viele sehr gespannte Gesichter. Aber die sind alle sehr konkret und das macht etwas mit den Künstlern, mit der Performance, es macht was mit dem Publikum. Man kann das so beschreiben, dass das miteinander verschmilzt und eins wird. Und die Zuschauer werden dadurch Teil dieser Aufführung und der Künstler, der da spielt oder die Künstler, die da spielen oder irgendwas vortragen, reagieren auch auf die Befindlichkeiten des Publikums.
Jetzt haben Sie ein gewisses Niveau, was Sie auch halten müssen oder wollen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie dann Anfragen ablehnen müssen?
Das ist immer traurig tatsächlich. Wir kriegen sehr viele, sehr tolle Angebote auch von unglaublich interessanten Konzertprojekten. Wir können ja nur, wir machen ungefähr 10 bis 12 Veranstaltungen im Jahr. Das sind ja neuerdings auch Literaturveranstaltungen dabei. Also sagen wir mal ungefähr 10 Konzerte und 2 Literaturabende, so ungefähr. Das heißt, ich muss 9 von 10 Anfragen ablehnen. Ich kriege ungefähr 100 Bewerbungen oder Vorschläge im Jahr, meistens per E-Mail. Und ganz ehrlich, da sind ganz viele dabei, die hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, da zu spielen. Und meine Gäste, meine Zuschauer hätten die auch gerne gehört. Aber wir können das einfach nicht leisten. Ich bin da leider nicht so gut, wie ich gern wäre. Ich würde gerne jedem, der mir einen Konzertvorschlag schickt, auch ein persönliches Feedback geben. So wie man selber ja auch gerne möchte, dass Leute auf Briefe antworten, die man ihnen schreibt, und würde gerne wenigstens kurz und freundlich absagen. Und es funktioniert nicht. Ich schaffe es tatsächlich nicht. Ich gehöre leider auch zu den schrecklichen Schnöseln, die dann Post unbeantwortet lassen. Wenn ich dann mal wieder so einen Schub kriege und sage, diese Woche hast du jetzt mal ein paar Stunden Zeit, jetzt machst du mal ein paar Antworten, arbeitest du mal ein paar weg, auch Absagen, dann ist es sehr rührend, weil sich die Leute sogar für Absagen bedanken, die man ihnen schickt. Sie schreiben, vielen Dank, dass sie mir überhaupt geantwortet haben.
Ich habe es eingangs gesagt, ein Star, der die meisten Abende mitgestaltet, ist ein Bösendorfer Flügel. Kenner wissen, was solche Instrumente kosten. Wie ist der in Ihr Wohnzimmer gewandert?
Naja, den haben die Klavierträger gebracht, auch Profis, das sind nämlich Fachfirmen, die das ausschließlich können. Das hat mit der Genese dieser ganzen Konzertreihe überhaupt zu tun, weil wie ist das Ganze entstanden? Das ist erstmal tatsächlich richtige, originäre Hausmusik gewesen zunächst. Ich habe ein kleines Ensemble gehabt, also ich selbst betätige mich als Sängerin und habe 2 Mitstreiterinnen gehabt und wir haben einen tollen Pianisten auch gehabt und haben als Hobby-Ensemble, die auf einem ziemlich ambitionierten Niveau aber unterwegs sind, dann irgendwann gesagt, jetzt haben wir so viele tolle Stücke, wir haben sogar ein thematisch zusammengebundenes Programm und jetzt müssen wir das doch mal ein paar Leuten vorspielen. Und dann bietet sich irgendwie ein großes Sommerfest mit Friends, Neighbors and Family an. Und dann war auch relativ klar, dann überlegt man, wo kann man das machen? Kann man irgendwo irgendeinen Gemeindesaal mieten oder was es so gibt? Hat irgendjemand eine Scheune, die er nicht braucht? Und es begab sich dann so, dass wir feststellten, dass tatsächlich das Haus, in dem ich wohne, das Wohnzimmer, was eine kleine Halle ist, am besten geeignet ist. Und dann stellte sich die Frage, okay, das muss ja auch beschallt werden. Da muss man ein Instrument reinstellen. Und dann stellte sich die Frage, wo kommt es her? Es gab Pläne, aus einer Musikschule irgendein E-Piano zu leihen. Das ging dann schief, das ging nicht, das gab es nicht. Keine Ahnung, Versicherungsgründe. Und plötzlich kam uns die Idee, meinem Mann und mir, naja, vielleicht kann man irgendwie einen günstigen gebrauchten Flügel irgendwo kaufen. Und aus dieser Idee günstiger gebrauchter Flügel wandelte sich das dann langsam, weil man fuhr dann durch die Lande und guckte sich günstige gebrauchte Flügel an. Und Das war dann nicht so recht. Also im Grunde jede Tour, die man machte, und die ging durch ganz Deutschland, guckte man sich eine Klasse teurer an. Günstige gebrauchte Flügel gibt es ja auch in jeder Preisklasse. Und irgendwann fing man dann an, sich nicht nur gebrauchte, sondern auch neue Instrumente anzugucken. Wir landeten dann bei einem ganz großen Musikalienhändler in Karlsruhe. Der ist deutschlandweit sehr bekannt, stattet auch viele Musikhochschulen und Konzertsäle aus. Dann war da ein unglaublich überzeugender Verkäufer, der ein unglaublich tolles Instrument da stehen hatte. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt, das müssen wir kaufen. Und das hat er dann auch irgendwie geschafft. Tatsächlich, dass wir den dann wirklich gekauft haben, war so ein bisschen die Schnapsidee meines Mannes, der auch überhaupt gar nicht Klavier spielt, auch noch nie hat. Der spielt Posaune, aber mit Klavier hat er nichts am Hut. Aber der hatte, glaube ich, diese Vision im Kopf, wenn man sich ein richtig tolles Instrument hinstellt, dann kommen irgendwann auch Leute, die darauf richtig, richtig toll spielen können. Und so ist es gewesen.
Ja, auch aufgegangen. Heißt das im Umkehrschluss, dass alle Konzerte diesen Flügel bespielen müssen? Oder gibt es auch Konzerte, wo der einfach nur unbenutzt in der Ecke steht und zwei Cellisten beispielsweise ihr Können zum Besten geben?
Ja, ganz viele mittlerweile. Also der Flügel, der war tatsächlich notwendig für dieses Anfangskonzert, weil eine Gesangsdarbietung, dafür brauchen sie irgendeine Begleitung. Und das ist üblicherweise halt Klaviermusik. Das ist auch am einfachsten darzustellen, wenn sie kein Orchester zur Verfügung haben. Und am Anfang kamen dann auch viele Leute, die auf dem Flügel gespielt haben. Ich kriege auch nach wie vor sehr, sehr viele Konzertvorschläge von Pianisten. Das ist nämlich tatsächlich auch die Art von Künstlern, die am meisten auf Solokonzerte angewiesen sind. Denn als Pianist haben sie ja kein Orchesterinstrument. Das heißt, Pianisten sind zwangsläufig immer Solokünstler beziehungsweise kammermusikalisch unterwegs in kleinen Ensembles, während sie praktisch jedes andere Instrument auch irgendwie in einem orchestralen Zusammenhang spielen können, was dann für die Musiker andere Beschäftigungsmöglichkeiten auch gibt, wenn die ganz große Solokarriere nicht klappt. Inzwischen ist es so, dass wir ungefähr 2, höchstens 3 Soloklavierabende im Jahr haben. In anderen kammermusikalischen Besetzungen ist halt mal ein Klavier dabei, zum Beispiel ein Klaviertrio hat ein Klavier und 2 andere Instrumente, meistens Geige und Cello, aber zum Beispiel auch Klarinette und Cello. Die Königsdisziplin eigentlich der Kammermusik, das Streichquartett, kommt ganz ohne Klavier aus. Da bin ich auch sehr froh drum, weil wenn ich 4 hervorragende Streicher bezahlen möchte für einen super Abend, dann bin ich sehr froh, wenn ich keinen Klavierstimmer bezahlen muss, weil das sonst nämlich sich auch nicht ausgeht. Also das Klavier ist, wenn ich jetzt schätzen sollte, bei 12 Veranstaltungen ist es vielleicht, 4, 5 Mal nicht dabei.
Und die Musik ist immer reine Klassik oder gibt es da Grenzüberschreitungen hin zum Jazz oder Singer-Songwriter, Chansons, Menschen, die Musikkabarett machen am Klavier? Haben Sie da Öffnungen oder ist das ganz streng kammermusikalische Klassik?
Na, ganz streng ist bei uns sowieso gar nichts, weil sich das alles auch irgendwie immer so ein bisschen so ereignet, dass man Opportunitäten wahrnimmt, dass man einfach schaut, was ist da, was ist interessant. Aber tatsächlich ist es bis auf 2 Abende bisher ausschließlich Klassik gewesen. Wir haben 2-mal Jazzpiano gehabt. Eine junge deutsche Pianistin, Johanna Summer, die ganz wunderbare Jazz-Improvisationen macht. Die fängt bei Schumann-Sonaten an und macht dann über Schumann-Sonaten Jazz-Improvisationen. Sie hat auch viele Preise schon gewonnen. Sie tritt mit Igor Levit übrigens auf regelmäßig. Und dann haben wir einen jungen österreichischen Pianisten, den Martin Listerbart, gehabt, der auch ganz tollen Jazz spielt, eigene Kompositionen. Aber ein bisschen zu meinem Leidwesen muss ich auch sagen, ich habe das Publikum dafür nicht, weil mein Kammermusik-Klassik-Publikum ist sehr zurückhaltend, wenn es in andere Genres geht. Das ist ein bisschen, habe ich den Bonus, dass viele Gäste mir sagen, mir ist relativ egal, was bei ihnen auf dem Programmzettel steht, weil ich weiß, bei ihnen ist immer gut. Und wo wir jetzt hergekommen sind, weiß ich gerade nicht mehr.
Ich weiß aber, wo wir noch hinwollen. Und zwar habe ich noch zwei Punkte. Das eine haben Sie schon angesprochen, das ist die Finanzierung. Natürlich bezahlen Sie diese Künstler. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Sie müssen auch irgendwie Ihre Arbeit finanzieren. Sie müssen das, was Sie Nachhall nennen, was ein Buffet mit Wein und Speisen ist, auch irgendwie finanzieren. Wie machen Sie das?
Ganz viel Fortune tatsächlich. Es ist nicht leicht. Ich versuche, die Künstler, die bei uns spielen, sehr fair zu bezahlen. Da gibt es keine Kompromisse. Das müssen wir tatsächlich an der Abendkasse einnehmen. Das müssen wir unseren Gästen als Ticketpreis abknöpfen und das bezahlen wir an die Künstler aus. Ansonsten funktioniert es mit ganz viel Selbstausbeutung. Ich mache das ja quasi hauptberuflich, aber eben auch ehrenamtlich. Also ich arbeite dafür mehr oder weniger Vollzeit und bin in der glücklichen Lage, dass ich davon mein Leben nicht finanzieren muss. Sonst ginge das nicht, denn wenn ich meine Arbeit bezahlt haben wollte, könnte ich die Künstler nicht bezahlen. Die Bewirtung, die es bei uns auch gibt, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, die ist wirklich Teil eines jeden Abends. Wir haben keinen Verkauf von irgendwas. Bei uns müssen Sie Ihr Glas Wein nicht abzählen und die Häppchen in den Mund nicht, sondern wenn Sie kommen, sind Sie bei uns zu Gast und hinterher gibt's die große Sause mit Buffet und Wein, bis Sie nicht mehr können. Das machen wir auf Kostenbasis. Also wir müssen, ich sehe, dass ich mit so einem Abend den Wareneinsatz erwirtschafte. Da möchte ich natürlich nicht drauflegen, weil dann können wir irgendwie nach 3 Konzerten zumachen. Aber alles, was die Arbeit betrifft, das herzustellen und zuzubereiten und anzubieten, das ist auch das, was unsere Familie leistet. In dem Fall dann mein lieber Chefkoch, nämlich mein Mann, der großartig kocht und all diese Dinge da immer wieder herstellt, jetzt eben bald zum 90. Mal 70, 80 Menschen bewirtet. Und bei uns ist noch keiner hungrig wieder rausgegangen.
An dieser Stelle müssen wir einfach mal die zweite Musik einspielen, sonst kommen wir nicht mehr dazu. Und das ist ein Rondo aus der Klaviersonate Nummer 16 in C-Dur von Mozart. Mozart, haben Sie gesagt, spielte immer eine große Rolle. Gespielt von Jean Müller. War der mal bei Ihnen zu Gast?
Jean Müller war schon 3-mal bei uns zu Gast und ist es demnächst auch wieder und wird es wahrscheinlich immer wieder sein. Zu der Klaviersonate muss ich noch sagen, das ist die berühmte sogenannte Sonata Facile von Mozart. Also Facile heißt leicht oder einfach, was ein Witz ist, weil es gibt kein Stück von Mozart, was leicht oder einfach ist. Es gibt unter Musikern so einen schönen Witz, der heißt, Mozart ist zu leicht für Kinder und zu schwer für Erwachsene. Da ist was dran. Vordergründig, wenn Sie irgendein Grundlevel an Klavierkünsten haben, können Sie diese Töne drücken, wahrscheinlich. Aber es mit dem richtigen Ausdruck zu spielen und das Stück zu verstehen, ist was ganz anderes. Aber diese Sonata Facile, die wird von vielen Leuten gespielt, die es nicht so richtig gut können. Und das war dann auch mein Bestreben, nachdem wir nun diesen Bösendorfer Flügel gekauft hatten, habe ich gesagt, okay, eigentlich kann ich nicht Klavier spielen und eigentlich will ich auch nicht Klavier spielen. Ich will ja singen. Aber ein Stück muss ich auf diesem Flügel zu irgendeiner Reife bringen und ich habe dann irgendwie fast ein Jahr lang geübt, bis ich das Stück einigermaßen konnte, alle 3 Sätze und habe dann damit meine Pianistenkarriere auch würdevoll beendet und Jean Müller kann es definitiv richtig gut.
Dann hören wir mal, wie Jean Müller die Klaviersonate Nummer 16 in C-Dur von Mozart interpretiert und zwar mit dem Rondo. Das Rondo aus der Klaviersonate Nummer 16 C-Dur von Mozart, gespielt von Jean Müller. HR2 Kultur, der Doppelkopf, Gast ist weiterhin Esther Groh, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben viel über Musik geredet, Esther Groh, wir müssen jetzt noch mal ein wenig über Literatur sprechen, wenn es auch nur zwei Abende im Jahr sind, die Sie der Literatur widmen. Sie haben erzählt, dass Lesen für Sie immer sehr wichtig war. Warum so spät diese Literaturveranstaltung? Haben Sie da Respekt gehabt?
Ich bin erstmal gar nicht auf die Idee gekommen. Eigentlich wusste ich gar nicht, dass es solche Veranstaltungen gibt und bin da ein bisschen zufällig drüber gestolpert, indem ich Kontakt mit Menschen bekommen habe, die sowas selbst veranstalten, die sowas machen. Und dann habe ich irgendwann Blut geleckt, wie man so schön sagt, und gedacht, ja, warum nicht? Das kann man ja auch bei uns machen. Ich glaube, alle Argumente, die dafür sprechen, Musik in diesem nahen Kontakt zu veranstalten, sprechen auch dafür, Literatur so nah zu veranstalten. Wobei das ja ein Format ist, was es durchaus gibt mit Lesungen in Buchhandlungen. Das ist ja sehr ähnlich. Da sitzen ja auch nicht so furchtbar viele Leute und sie sitzen in einem etwas improvisierteren Rahmen. Wobei ich sagen muss, bei uns ist gar nichts improvisiert. Unser Saal ist ja richtig professionell ausgestattet mittlerweile mit Bühnenscheinwerfern und einer professionellen Tonanlage auch. Also das ist schon sehr darauf ausgerichtet, dass solche Dinge eben auch wirklich gut funktionieren. Ja, aber eigentlich die Idee musste geboren werden. Die ereignete sich dann irgendwann und dann habe ich gedacht, warum nicht?
Ich kann mir vorstellen, dass ein klassikliebendes Publikum sich sehr leicht zur Literatur führen lässt. Andersrum wäre es sicher schwieriger, Literaturbegeisterte auf die Klassik zu setzen. Ist das immer noch dasselbe Publikum oder erreichen Sie plötzlich ganz andere Leute?
Also kulturinteressierte Menschen haben natürlich viele Gemeinsamkeiten. Trotzdem scheint es so zu sein, dass so die Schnittmengen nicht gar so groß sind, wie man das als Veranstalter gerne hätte. Beziehungsweise vielleicht muss man das Publikum auch erstmal überzeugen, dass man, wenn man in dem einen gut ist, auch in dem anderen gut ist. Das ist vielleicht so, wie wenn Sie irgendwie als Konditor jetzt anfangen, auch Brot zu backen und oder vielleicht sogar Schweinshaxen anzubieten, dann müssen Sie Ihrer werten Kundschaft auch erstmal mitteilen, dass Sie das auch gut können und dass da genauso viel Glückseligkeit verströmt wird wie bei dem, was man schon kennt. Und ja, man muss auch neues Publikum dazu gewinnen. Das ist ja auch wiederum eine Chance. Also einerseits muss ich ja auch dem Literaturpublikum jetzt erstmal vorstellig werden, dass die überhaupt wissen, dass es uns gibt und dass man da in den Taunus fahren könnte und bei uns einen schönen Abend verbringen mit geistiger Erbauung und viel Spaß und Humor dabei. Andererseits gibt es eben auch die Chance, dass sich diese Bereiche gegenseitig befruchten und dass die Musikleute sagen, ach, wir können uns ja auch mal eine Lesung anhören oder eine Buchvorstellung, was immer wesentlich mehr als nur eine Lesung ist. Lesung klingt ja vielleicht auch so ein bisschen brav. Brav soll es bei uns eher nicht zugehen. Und umgekehrt, dass die Literaturleute, wenn sie da mal da waren und sagen, ach, das war aber netter Rahmen oder das ist ja überhaupt hübsch hier oder nette Familie, dass sie dann auch sagen, ach, das mit der Musik könnte man ja mal ausprobieren. Man muss ja nicht gleich so irgend so was Schweres nehmen, aber ach, da kommen zwei Typen mit Gitarren, die dazu singen. Das kann man sich ja vielleicht mal anhören.
Sie haben gesagt, Ihr Schwerpunkt lag lange Zeit auf englischsprachiger Literatur. Das geht natürlich in Deutschland als Lesung nicht oder nur sehr schwierig. Was wären das für Autoren, wo Sie sagen würden, also dafür würde ich wirklich nochmal zwei Nachtschichten einlegen, wenn der dann zu mir zur Lesung käme?
Hui, das ist so eine kategorische Frage, die sich schwer beantworten lässt, weil ich nicht in Kategorien denke. Ich bin ja nicht aus dem Fach, ich bin nicht aus dem Verlagswesen oder aus dem Feuilleton oder so. Insofern kann ich das überhaupt nicht so einordnen, wie Sie das jetzt fragen. Es ist ein bisschen, in der Musik ist es fast auch so gewesen, es sind immer Zufälle. Man lernt jemanden kennen, man liest einen Roman und lernt den Autor dazu kennen oder die Autorin und ist begeistert. Oder man geht tatsächlich selber auf irgendeine Veranstaltung, auf eine Lesung. Da gibt es ja auch so Erweckungsmomente, dass man irgendwo hingeht und liest so einen Programmzettel und denkt, aha, was für ein Thema, ja, ein bisschen komisch. Und dann sitzt da plötzlich irgendein Mensch, der strahlt und sprüht und auf einmal gehen so Knospen auf und es blüht und sprudelt und man ist ganz beseelt. Und wenn mir solche Dinge passieren, indem ich was lese oder einer Person begegne, die das ausstrahlt, dann denke ich, ja, das passt auf meine Bühne. Es sind immer Dinge, die mir selbst am Herzen liegen, wo ich denke, ja, das will ich, das finde ich toll.
Worum geht's Ihnen, wenn Sie Bücher zur Hand nehmen? Geht es um diese Form von Wohlgefühl, was Sie gerade beschrieben haben? Oder ist auch ein Erkenntnisgewinn? Oder ist es von beiden etwas?
Ich glaube, das Wohlgefühl wird durch den Erkenntnisgewinn hervorgelockt tatsächlich. Also Wohlgefühl ohne Erkenntnisgewinn, weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll. Das greift ja ein bisschen tiefer. Das ist ja die Frage, warum lese ich überhaupt Bücher? Und Bücher sind für mich tatsächlich, ist für mich Belletristik vorrangig. Und warum fasziniert mich Literatur? Warum fasziniert mich ein Roman zum Beispiel? Eigentlich erzählt mir jede Literatur immer von mir selbst und über mich, also über mich als Menschen, weil letztlich alles Erzählen eigentlich immer Fragen des Menschseins verhandelt, auf ganz unterschiedliche Weise. Und damit ist immer ein Erkenntnisgewinn verbunden über sich, über andere. Und es ist ganz unabhängig davon, ob man etwas jetzt gut findet oder interessant oder sogar auch mal langweilig. Man lernt so viele andere Gedanken und Perspektiven und Ideen kennen. Man vergleicht, man sieht, welche Gedanken habe ich auch schon mal gedacht und welche sind mir neu, welche sind mir ganz fremd, welche sind sogar abstrus aus meiner Sicht. Und insofern ist jede Zeile, die man liest, auch irgendein Erkenntnisgewinn. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, was ist der Unterschied für mich zwischen einem Roman, den ich lese, und einem Film, den ich sehe. Und als Leserin eines Romans, ich versuche immer, mich mit den Figuren, die dort verhandelt werden, zu identifizieren. Ich bin ein Identifikationsleser. Also ich brauche eine Figur oder mehrere, die ich irgendwie verstehe. Wobei, die müssen nicht so sein wie ich. Das kann auch ein Serienmörder sein. In der Literatur funktioniert das, weil die Figur ja in meinem Kopf entsteht. Sie wird geschrieben vom Autor, aber sie lebt in meinem Kopf. In einem Film ist das anders. In Filmen identifiziere ich mich nicht mit den Figuren. Da schaue ich ihnen zu. Da wohne ich ihnen bei. Das ist auch spannend, aber da ist man in Filmen, ist man eben tatsächlich der Voyeur, der zuguckt. Und im Roman, so wie ich Bücher lese, lebt das in mir. Und das finde ich unglaublich spannend. Ich glaube, es gibt nichts Spannenderes.
Was die Literatur der Klassik voraus hat, ich behaupte das jetzt einfach mal, ist, dass sie sehr offensiv und sehr großzügig mit Humor umgehen kann. Das ist in der Klassik eher selten der Fall. Wie ist das mit dem literarischen Humor? Und da kommen wir dann tatsächlich auch zu Literatur, wo ohne Erkenntnisgewinn gelesen werden kann, nämlich einfach mal umlaut loszulachen.
Also erstmal möchte ich Ihnen energisch widersprechen, dass die klassische Musik keinen Humor enthält. Also abgesehen von solchen sehr berühmten Stücken wie ein musikalischer Spaß. Ich würde sagen, die klassische Musik ist ohne Humor gar nicht denkbar. Wenn Sie mit Musikern zu tun haben, das sind meistens die lustigsten und humorvollsten Menschen, die Sie sich vorstellen können. Wir müssen ja ein bisschen uns abrücken von dem Streichquartett, wie es im Fernsehtatort dargestellt wird. Das ist nicht die Musik, für die ich stehe. Aber klar, der Humor in der Literatur ist leichter darzustellen. Wenn ich einen Witz erzähle, weiß jeder sofort, dass es ein Witz ist. Und musikalischen Spaß erkenne ich vielleicht nur mit einigem Vorwissen.
Wir sind leider am Ende unserer Stunde angekommen. Wir haben noch eine Musik, und zwar ein neapolitanisches Lied, gesungen von Brian Benner und an der zweiten Gitarre Václav Fuchsa. Was bedeutet Ihnen dieses Stück?
Es ist erstmal einfach toll. Ich höre es gerne. Die beiden Musiker sind schon bei uns aufgetreten und werden das auch in Zukunft wieder tun. Brian ist ein Amerikaner, der in Neapel und in Wien Gesang studiert hat. Er lebt jetzt in Wien. Das österreichische Fremdenverkehrsamt hat ihn zum Schubert-Botschafter ernannt. Mit einer Band, mit Tuba und Schlagzeug und Cello führt er Schubert-Lieder auf, die er auf Englisch übersetzt hat, weil er sagt, erst dann versteht er den Text und erst dann kann er die Lieder richtig singen. Brian ist aber eben auch halb Neapolitaner, weil er dort studiert hat und geht immer wieder dorthin und erforscht die volkstümliche Kunstmusik, die es dort gibt. Und mit diesem kongenialen tschechischen Wundergitarristen Václav Fuchsa spielen sie solche Stücke ein. Und es ist ein großer Spaß, mit ihnen zusammen zu sein. Und ich glaube, das hört man auch gleich.
Dann danke ich Ihnen, Esther Groh, für den Besuch hier im Studio. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und enden mit dem neapolitanischen Lied von Brian Benner und dem zweiten Gitarristen Václav Fuchsa.
Sole sorbe le nespole amare.
le sorbele ne spole amare, ma lo tempo le fa maturare. E chi aspetta se l'ha da mania, se l'ha da mania, se l'ha da mania. E chi aspetta se l'ha da mania. Sole sorbele ne spole amare, ma lo tempo le fa maturare. E chi aspetta se l'ha da mania, e chi aspetta se l'ha da mania, se l'ha da mania, se l'ha da mania. E chi aspetta se l'ha da mania, se l'ha da mania. Così sole femmine toste, che si raggiano quando t'accosta. Tiempe pur che le fanno a mulla, tiempe pur che le fanno a mulla. Tiempe, tiempe, pur che, tiempe pur che le fanno mulla. Sole sorbele ne spole amare, sole sorbele ne spole amare, ma lo tempo le fa maturare. E chi aspetta se l'ha da mania, se l'ha da mania, se l'ha da mania. E chi aspetta se l'ha da mania. Sole sorbele ne spole amare, ma lo tempo le fa maturare. E chi aspetta se l'ha da mania, e chi aspetta se l'ha da mania, se l'ha da mania, se l'ha da mania. E chi aspetta se l'ha da mania, se l'ha da mania.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.